ARD.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Heute gibt's wieder Wissenschaft, wie der Name schon sagt. Heute mit der Eminenz der Exponentialfunktion mit mir, Eneas Roch, und
mit der Physikerin des Podcasts Fakt ab, Sina Kürz.
Die Physikerin des Podcasts, das ist...
Es sind beides zumindest ein P. Es tut mir leid,
Es geht gerade eben noch durch als Alliteration, würde ich sagen, ja.
Es wird auch nicht besser. Naja, damit weiß man zumindest schon mal zwei Sachen über mich.
Ja, ich bin ja Mathematiker und ich habe tatsächlich auch ein Mathe-Thema mitgebracht. Und vorher werde ich mich aber ganz fachfremd mit Biologie befassen. Es geht nämlich darum, ob wir Säugetiere Photosynthese machen können wie Pflanzen. Also können wir auch Sonnenlicht in Energie umwandeln.
Da habe ich auf jeden Fall gleich einen Gag aus meiner Zeit im Schülerlabor zu. Aber egal, erstmal mein Thema. Darf ich mit meinem Thema anfangen, weil ich liebe es, Eneas? Darf ich?
Ja, klar.
Okay, also ich habe kein Thema zur Physik dabei, aber zu Insekten. Ich bin großer Insektenfan und es gibt ein Insekt, das hat auch sehr viele Fans, nämlich Gottesanbeterinnen. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen kannibalisch unterwegs und ja, also ich kenne sie hauptsächlich daraus, dass sie ihre Sexualpartner frisst und das wirklich ein sehr großes Opfer ist, wenn man sich fortpflanzen möchte für die männlichen Gottesanbeterinnen.
Es ist doch toll, es ist doch optimiert. Ja. Das ist, du kannst zwei Grundbedürfnisse auf einmal befriedigen.
Ja, das stimmt.
Nicht jagen und was finden oder was zubereiten, was kochen müssen und dann auch noch Sex, sondern einfach beides auf einmal.
Und wenn wirklich die Fortpflanzung das wichtigste Ziel ist, dann sollten sich die Männchen auch nicht beschweren, weil dann ist das ja erreicht. Also was will man noch anderes im Leben achieven? Deswegen ist doch eigentlich alles in Ordnung. Sollte man mal die Gefühle beiseite lassen. Auf jeden Fall geht es genau um diesen Punkt. Denn die Weibchen sind noch bösartiger, als man es sich eigentlich vorstellen kann. Es gibt so eine neue Studie, in einem Fachjournal ist sie erschienen, in der Functional Ecology. Und da geht es um Pheromone. Das sind ja Botenstoffe, die abgegeben werden, ne, an Tiere, die jetzt derselben Art sind. Die können dann daraus bestimmte Informationen eben rauskriegen. Ne?
Also das ist ein schönes wissenschaftliches Wort für Gestank.
Ja, für aber natürlich in der Spezies selbst. Wohl
hat es eine Funktion.
Genau, und es ist auch jetzt kein Gestank, ne, sondern es ist ja eben etwas, also
kommt auf das Pheromon an.
Kommt auf das Pheromon an, das stimmt. Aber eigentlich ist es ja dafür da, damit das Männchen jetzt zum Beispiel in dem Fall bestimmte Informationen erhalten kann über das Weibchen, mit dem es sich eventuell paaren möchte. Ne? Also aus den Pheromonen kann es dann zum Beispiel ablesen, wie fit und gesund das Weibchen ist. Und das ist ja in der Regel dann auch der Sexualpartner, den man sich wünscht. Denn je fitter und gesünder, desto besser können ja vielleicht die Nachkommen produziert werden, desto besser ist es da, seine Gene abzugeben. Ne? Deswegen würde ich eher sagen, der Geruch ist dann besonders sexy, diese Pheromone, für das Männchen. Wenn das Weibchen jetzt gute Pheromone ablässt, weißt du?
Wenn die Bilanz da positiv ist, ist das gut. Aber man weiß natürlich nicht, wie man es empfindet, weil bei Menschen ist es doch auch, Schweiß ist doch auch mit Pheromonen drin.
Mhm. Ja, ja, richtig.
Und also vielleicht lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber...
Ja, wir sind jetzt auch schon wieder in einer ganz anderen Gattung, aber... Geh mal weiter raus aus dem Fenster.
Ich speise auch gern gut, aber trenne meine Aktivitäten durchaus. Also so ein typischer Schweißgestank finde ich jetzt per se nicht sexy.
Ja, sei denn, ist es wahrscheinlich von einer potenziell attraktiven Partnerin. Wenn es sexy riecht, dann ist es ja wahrscheinlich gut.
Dann würde ich auch nicht sagen, oh, es stinkt nach Schweiß. Also in dem Augenblick, wo ich es als Schweiß empfinde, ist für mich... Das die Hauptinformation und nicht noch irgendwie, gesund, könnte eine gute Partnerin sein. Aber ich weiß, die Tierwelt, die tickt vielleicht etwas anders.
Genau, wir sind jetzt in der Tierwelt und bei der Gottesanbeterin gehen wir jetzt einfach mal davon aus, okay, wir haben die Männchen von der Myomantis caphra, so das ist die Gottesanbeterin-Art, die hier untersucht wird und die werden vor die Wahl gestellt und die können eben an diesen Pheromonen sich entscheiden. Die werden in so einen Gang gesetzt. Also einfach so ein kleiner Gang. Hinter denen Sackgasse, vor denen geht der Gang links und rechts ab. Ja, also da kommt das Männchen rein. So, und links in dem Gang ist am Ende ein Raum und rechts in dem Gang ist auch am Ende ein Raum. Und in jedem dieser Räume sitzt ein Gottesanbeterin-Weibchen. Die können die also nicht sehen. Die können halt auch nur in Richtung dieser Gänge laufen und müssen sich dann entscheiden, gehe ich links oder rechts. Und die Entscheidung kommt eben aufgrund des Duftes, der da aus diesen Gängen rauskommt. Ne? Welche Gottesanbeterin riecht besser, so könnte man es dann ja beschreiben. So, und der Unterschied bei diesen beiden Weibchen ist, das eine Weibchen wurde nur mit 2 Fliegen pro Woche gefüttert. Das andere Weibchen wurde mit 8 Fliegen pro Woche gefüttert. Also das ist relativ gut gesättigt. So kann man das anscheinend beschreiben. Und 2 Fliegen pro Woche, ja, das ist anscheinend ein bisschen hungriger. Also beide sitzen in einem Raum, sind paarungswillig, aber einer davon ist auch noch sehr, sehr hungrig. Ist ja eigentlich dann klar, wo das Männchen am besten hingehen sollte, wenn man so diese Spezies kennt.
Also ein Gottesanbeter-Weibchen erfüllt das Schönheitsideal der Fernsehzeitung vorne. Und eins erfüllt eher das Schönheitsideal der normalen Gesellschaft.
Ja, würde man meinen. So, tatsächlich entscheiden sich in 68% der Fälle die Männchen für das Weibchen, was hungrig ist. Was also eigentlich körperlich nicht so optimal für den Paarungsakt eigentlich ist. Und zusätzlich auch noch das Problem da ist, dass man gefressen werden könnte. Also sie entscheiden sich eher dafür, zu dem hungrigen Weibchen zu gehen, als zu dem satten Weibchen, wo man sich vielleicht weniger Sorgen machen müsste als Männchen.
Wow.
Und es ist auch echt ein Problem, weil wenn sie dann zu dem untergewichtigen Weibchen gehen, 3-mal häufiger gibt es einen Angriff und 4-mal öfter wurden die Männchen auch dann gefressen.
Weiß man das, was die Alternative wäre? Also wenn ich jetzt zu einem sehr satten Weibchen gehe, kann ich trotzdem tollen Sex haben, kann trotzdem für den Fortbestand meiner Spezies sorgen, aber werde nicht gefressen?
Aber werde eher nicht gefressen, genau.
Ja, das ist doch eigentlich vorteilhaft.
Das wäre eigentlich vorteilhafter. Tatsächlich ist aber dieser Punkt, dass, und das hast du eben eigentlich schön beschrieben aus Sicht des Weibchens, wenn das Weibchen am Ende noch den Sexualpartner auffrisst, das pusht einfach das Gelege von dem Weibchen. Also es ist anscheinend 52% schwerer, nachdem das Männchen dann aufgefuttert wurde. Also das Gelege, ne? Also die Eier, die Qualität von den Nachkommen wird automatisch besser.
Ach ja, klar. Ich meine, so ein ganzes Leben in sich heranzüchten, Lebewesen, die auch Energie verbrauchen, die Energie muss ja irgendwo herkommen.
Genau, die wird dann direkt mitgeliefert.
Ja, genau.
Und deswegen, das ist halt das Krasse an diesen hungrigen Weibchen, produzieren die noch mehr von diesen Pheromonen, um das Männchen anzulocken.
Die brauchen noch mehr. Die sagen, ich brauche besonders dringend jetzt Kalorienzufuhr.
Ja, ich möchte besonders dringend mich fortpflanzen. Hey, komm doch hier nach links in den Gang zu mir. Ich bin sehr, sehr viel paarungswilliger als das Weibchen gegenüber im Gang. Komm lieber zu mir. Da ist jetzt keine Info drin mit, ich werde dir danach den Kopf abreißen und dich fressen. Aber es funktioniert anscheinend trotzdem. Und das ist wirklich abgefahren.
Wenn das hungrige Weibchen in seinem Zimmer sitzt und darbt, vielleicht ist es ja schon vergeilt. Kennst du dieses Wort?
Was? Vergeilt? Nein.
Das gibt's von Pflanzen. Wenn Pflanzen, frag mich jetzt nicht genau, was für einen Stress sie haben, aber ich glaube, sie haben zu wenig Licht. Oder es ist ihnen zu heiß oder es ist ihnen zu trocken, dann wachsen die auf einmal wie bekloppt. Dann werden die viel, 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 viel länger. So in der letzten Anstrengung, ich möchte noch ans Licht. So. Ich habe das jetzt mal szenisch dargestellt, ich weiß nicht, ob sie das auch wirklich sagen. Und wenn die dann so extrem lang werden, die Pflanzenarme, das nennt man dann vergeilen. Ich habe da durchaus eine andere Konnotation dieses Wortes. Ich glaube, es heißt auch Geilwuchs. Es könnte also sein, dass das, was da bei dem darbenden Weibchen rauskommt, schon auch so eine Art Vergeilungsreaktion ist.
Ja, das ist ein sehr, das ist vielleicht ein sehr passendes Wort, hast du tatsächlich recht.
Sogar mehr im Sinne des Wortes geil, den wir kennen.
Ja, nette Idee.
Melissa hat uns geschrieben, sie hat den Film Wicked geguckt. Kennst du den?
Ja, ich habe ihn nicht geguckt, aber ich kenne ihn.
Dort gibt es eine prominente Figur namens Elphaba.
Ja, das ist die Hexe, ne? Die grüne.
Das ist die grüne Hexe. Und da hat sich Melissa gefragt, betreibt Elphaba vielleicht Photosynthese und hat deswegen diese Farbe?
Ja, irgendwoher muss sie ja ihre Kraft kriegen. Also es wäre natürlich, ein gutes Argument.
Eine berechtigte Frage finden wir. Wir gehen ihr hier gerne auf den Grund. Es gibt dazu tatsächlich auch aktuelle Forschung. Aber erst ein paar Grundlagen. Photosynthese bedeutet was? Ich frage dich jetzt mal ab.
Photo ist Licht.
Oha.
Synthese. Ach so, du willst gar nicht die Wortherkunft, sondern wahrscheinlich, was es bedeutet.
Nee, aber ein etymologisches Quiz finde ich auch nicht schlecht. Ja, Photo ist Licht, ja.
Meine Antwort ist damit auch schon fertig, weil bei Synthese bin ich raus. Aber Pflanzen betreiben Photosynthese. Oh Gott, gut, keine Ahnung von Biologie. Pflanzen betreiben Photosynthese mit ihrer grünen Farbe und können aus Sonnenlicht Nährstoffe produzieren. So, durch die Energie, es ist sowas wie ein Motor wahrscheinlich, ne? Also Sonnenlicht sozusagen kann diesen, Ineas, unterbrich mich doch einfach, bitte.
Lichtenergie wird in chemische Energie umgewandelt.
Okay, tatsächlich, ja. Ne?
Das machen wir Menschen nicht, die meisten Tiere machen das auch nicht. Wir gewinnen in der Regel Energie durch den Verzehr anderer, wie zum Beispiel die Gottesanbeterin. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Schlundsackschnecken. Die können Chloroplasten aus Algen in ihre Körperzellen aufnehmen und dann damit selbst Photosynthese betreiben. Chloroplasten sind die Teile, die in einer Pflanzenzelle dafür sorgen, dass es Photosynthese gibt. Und sich jetzt von anderen solche Chloroplasten zu klauen, das hat auch einen Fachbegriff, dieses Phänomen, das heißt Kleptoplastie. Es ist sehr selten in Tieren, aber es geht. Du kannst dir also von Algen, die du frisst, die Chloroplasten klauen. Du musst auch nicht unbedingt klauen, du kannst auch sagen, Alter, lass zusammenarbeiten. Es gibt Salamander, die mit Algen kooperieren. Also diese typische symbiotische Kooperation. Die Algen machen Photosynthese und versorgen die Eier der Salamander mit Sauerstoff. Dafür bekommen sie dann von den Embryos Embryoabfall als Dünger.
Naja gut, aber das machen wir ja so ein bisschen auch, oder? Weil ich habe mich gerade gefragt, was soll das für eine Symbiose sein? Also die Alge, die wird sich ja nicht in die Zellen des Salamanders irgendwie reinwurzeln und dann irgendwie da Nährstoffe abgeben, sondern wenn sie einfach Sauerstoff abgibt, das passiert ja beim Photosyntheseprozess meistens wahrscheinlich immer, oder? Dann, da profitieren wir ja auch von, oder? Wenn Sauerstoff eins der Produkte ist, was dabei rauskommt.
Frischen Sauerstoff, ja.
Ja, also was die Salamander können, können wir auch schon lange.
So. Ja, das stimmt. Ich habe mich mit den Salamandern nicht befasst, weil es geht ja um ganz was anderes. Die große Frage ist nämlich, wenn man jetzt nichts klauen möchte und man möchte auch nicht kooperieren, kann man trotzdem so ein Feature nachrüsten? Und das haben japanische Forscherinnen und Forscher untersucht im Jahr 2004. Sie haben geguckt, kann man photosynthetisch aktive Chloroplasten aus einer Alge herausholen und in einen Hamster einbauen?
Oh nein.
Etwas zugespitzt formuliert, sie haben es in Zellen aus den Eierstöcken eines Hamsters eingebaut.
Ja.
Und jetzt die große Überraschung, die Zellen behielten, nachdem sie die fremden Chloroplasten eingebaut bekommen haben, 2 Tage lang ihre Funktion. Und nach Angaben der AutorInnen ist das der erste Nachweis, dass photosynthetischer Elektronentransport in Chloroplasten funktioniert, wenn du es in eine Tierzelle implantierst.
Also könnte ich mich wirklich, also es geht für mich jetzt wieder in die Mutanten-Richtung, Marvel-Richtung, absolut.
Definitiv.
Also ich könnte aus mir Poison Ivy oder irgendwie sowas machen. Das ist quasi gerade irgendwie die einzige Figur aus solchen Universen, die mir einfällt, die irgendwas mit Pflanzen zu tun hat. Ja?
Ja, ja.
Okay.
Also
wenn ich mir noch die Haare rot färbe und mir diese Chloroplasten einpflanzen lasse, dann einpflanzen vor allem, dann könnte ich zu Poison Ivy werden.
Ja, wenn du dann rot-grün bist, dann hast du, wenn man dich durch eine 3D-Brille anguckt, wahrscheinlich einen tollen Effekt. Entweder,
auch das
entweder
ist noch ein netter Side-Fact dazu,
bist
ja.
Hast du Glatze oder du bist nur die Haare.
Das ist so geil, an was für Sachen du denkst bei sowas. Da wäre ich niemals jetzt drauf gekommen. Aber okay, weiter.
Was hat der Hamster davon, dass ihm das jetzt eingebaut wurde? Sie haben immer vom Endverbraucher ausdenken. Die ForscherInnen haben untersucht mit verschiedenen Methoden der Fluoreszenzmikroskopie, was geschah. Und sie haben festgestellt, oh, die Zellen wachsen schneller. Und das legt nahe, dass die Tierzellen, die jetzt diese Chloroplasten-Photosynthese nachgerüstet haben, dass die das auch als Energiequelle nutzen können.
Ach krass, okay.
Ne? Also du baust da im weitesten Sinne Chloroplasten ein, die Photosynthese machen und plötzlich wachsen die Zellen schneller. Cool. Das, was sie jetzt noch rausfinden müssen, ist, wie kriegt man das hin, dass die Chloroplasten da in den Wirtszellen ein bisschen länger überleben.
Mhm.
Aber generell ist, finde ich, die Tür geöffnet zum Solarhamster.
Zum Solarhamster, ja.
Einfach im Sonnenlicht parken, kein Hamsterfutter mehr nötig.
Das ist ganz geil, weil in meiner Zeit im Schülerlabor, wenn die Kids dann irgendwelche Fragen stellen zur Raumstation oder so, hat mich auch mal irgendein Schüler gefragt, aber wie machen die Astronautinnen und Astronauten da oben denn Photosynthese in Schwerelosigkeit? Wo ich überhaupt nicht wusste, wo ich genau jetzt anfangen soll bei dieser Frage. Und ich selber doch noch sehr viele Fragen hatte, weil ich nicht wusste, was Schwerelosigkeit und Photosynthese, ja, solche Fragen kommen auch. Aber vielleicht hat er ja genau diese Studie oder er hat einen Hamster.
Ja, dort oben scheint auch die Sonne.
Ja.
Und dass etwas in Schwerelosigkeit vielleicht anders funktioniert, als wir es hier kennen, das ist eine sehr richtige Feststellung, genau.
Ja, so hätte ich antworten sollen. Und nicht, was ist das für eine dumme Frage?
Genau, Frage. Links und rechts noch eine Ohrfeige drauf, ja, genau. Rausschmeißen, Eltern
raus
anrufen.
Hier.
Mhm. Ja. Aber das ist schon, das Potenzial ist da, ne?
Aber ist der Hamster auch grün geworden?
Ich weiß nicht, nee, der ist nur Zellen in den Eierstöcken. Also sie haben es noch nicht an einem echten...
Ne? Ja, ich weiß es ja nicht, weil das ist doch die... Das ist, da soll es doch hingehen, oder? Wenn wir so wie Elphalba...
Wie die grüne Hexe.
Wie heißt sie? Wie die grüne Hexe in Wicked, wenn sie Photosynthese betreiben kann und das ein Hinweis ist wegen ihrer grünen Hautfarbe.
Das stimmt, das müsste man auch noch untersuchen. Also nicht nur, wie man das...
Was
ist
bei ihren Eierstöcken so los?
Das muss ganz dringend im zweiten Teil, der ist dann FSK 18, muss da noch der gynäkologische Aspekt oh ausgeleuchtet Gott. Werden.
Ineas!
Früher hat man dann gesagt, oh, schöne weiße Haut, diese Frau arbeitet... offenbar nicht auf dem Feld. Heutzutage sagt man, oh, schön braune Haut, diese Frau kann sich einen teuren Urlaub leisten. Und demnächst sagt man einfach, oh, schön grün, die kann selber Photosynthese.
Die muss nichts essen am Tag.
Das sollte man nicht so laut sagen, das bringt doch die Politik die nur auf dumme Ideen. Ja?
Ganz schwierig, ganz schwierig.
All die Gesetze. Leute, die demnächst immer so von Technologieoffenheit faseln, die sagen dann, passt mal auf, statt Emissionen zu senken, setzen wir einfach auf Zukunftstechnologie. Wir rüsten die Bevölkerung auf, potenziell 83 Millionen wandelnde Photosynthetiker. Da muss man jetzt im Verkehrssektor auch nichts mehr machen.
Photosynthetiker. Ja, also mir bringt die Forschung nichts. Ich habe eine Sonnenallergie. Deswegen würden mir diese Zellen auch gar nichts bringen, glaube ich, weil ich muss ja dafür dann in die Sonne. Und je länger ich in der Sonne bin, umso gefährlicher für mich.
Da kannst du dich mit den männlichen Heuschrecken austauschen, die müssen auch Opfer eingehen für ein höheres Ziel.
Ich habe noch ein schönes Paper gefunden in der PNAS, wo es um Kacke geht. Eins unserer Signature-Themen, würde ich mal sagen, bei Fucked Up. Ein paar schlaue Menschen haben dann nämlich ein bisschen rumgerechnet und rausgefunden, wie aber auch schon einige vor ihnen, aber diesmal halt richtig gerechnet, dass Kacke bzw. menschliche Exkremente eine unglaublich große, ungenutzte Quelle an sehr wertvollen Nährstoffen sind, die wir ehrlicherweise nutzen sollten. Hatten wir schon oft das Thema, was man aus menschlicher Kacke alles Tolles machen kann. Ich glaube, auch Baumaterialien oder so waren schon da drin. Also sehr oft sind Forschende wahrscheinlich irgendwo auf der Toilette. Und dann fällt ihnen plötzlich was ein, wo sie denken, was ich hier gerade mache, ist ja auch nicht so schlecht. Könnte man ja auch gebrauchen. Aber menschliche Exkremente als Nährstoffquelle nutzen, wenn es weltweit eine riesige Knappheit an Düngemitteln gibt, das ist eben jetzt ja etwas, was auch, finde ich, wieder mal sehr viel Sinn macht. Wäre eine natürlich total tolle Kreislaufwirtschaft, muss man dazu sagen. Ne? Die Felder, da wächst das Essen, wir essen das Essen, dann kacken wir die Nährstoffe aus, die kommen wieder auf die Felder und dann geht es eben weiter. Wäre schon sinnvoll.
Da gibt es ein Kinderbuch,
ja,
wo genau das gemacht wird.
Ist das die PNS? Nee, ne? PNAS ist es nicht.
Nee. Das Kinderbuch für Nerds. Das ist das Buch vom Räuber Grabsch und die Autorin heißt Gudrun Pausewang und dieser Räuber installiert sich eine Toilette auf Rollen, soweit ich das noch in Erinnerung habe, und also im Prinzip ein Toilettensitz auf Rollen und fährt den einfach in den Garten und fährt einfach diesen Sitz jedes Mal, wenn er ein Geschäft verrichtet hat, irgendwie ein Beet weiter und die ganze Familie kackt in den Garten. Und am Ende haben sie einfach gigantische Ernte. Sie züchten riesige Kürbisse und riesige Zucchini. Das ist ja genau das, glaube ich. Das ist die Forschung in a nutshell.
Aber warum, okay, dann vergiss jetzt mal dieses Paper. Warum schreibt man, ich habe mehrere Punkte. Also erstens finde ich es geil, also ich habe das Gefühl, dass alle Kinderbuchautorinnen und Autoren so geile Namen haben. Wie heißt sie mit Nachnamen? Pausewang?
Pausewang, ja.
Ist auch super süß. Mhm. Und haben nicht irgendwelche Kinderbuchgeschichten immer irgendwie eine Moral oder eine Message?
Schön wär's, ne? Ja.
Was ist da die Message? Außer wir haben fahrbares Düngemobil und...
Die Message ist Lern Naturwissenschaft. Unsere Natur ist toll.
Ist es ein Bilderbuch?
Es ist illustriert. Ist es ein Bilderbuch? Es ist eine Vorlesegeschichte.
Na. Oh mein Gott. Okay.
Die Message ist, unsere Natur ist toll und viele Dinge funktionieren auf eine wunderbare Art und Weise nach kosmischen Zusammenhängen und es lohnt sich ein ganzes Leben lang, unsere Welt zu studieren.
Okay, aber was Pausewang in ihrer Geschichte wahrscheinlich nicht mitbedacht hat, ist, dass natürlich menschliche Exkremente auch Giftstoffe teilweise enthalten, die am besten Fall nicht mit auf das Feld kommen. Also ich weiß nicht, ob es so gut ist, diese Kürbisse dann zu essen, die die Familie im Kinderbuch dann geerntet hat. Aber das ist erstmal nicht gut, einfach die Kacke so aufs Feld zu werfen. Das ist nämlich eine Problematik da dran. Und ich glaube, man will auch nicht in der Nähe von dem Feld leben.
In jeder Gegend, in der Landwirtschaft betrieben wird, im Sommer, wird ja genau das gemacht. Vielleicht nicht mit menschlichen Exkrementen, aber der Geruchseindruck, der ist recht eindrücklich.
Ja, der ist eindrücklich, das stimmt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist nochmal ein anderer Geruch, als wenn es menschliche Exkremente wären. Egal, ein großes Problem, was eben in diesem Paper mit angesprochen wird, ne, unter anderem auch eben, dass nicht nur diese Nährstoffe in menschlichen Exkrementen drin sind, wie Stickstoff, Phosphor, Kalium, das sind ja so die Sachen, die man gerne da raus haben will, sondern dass eben auch andere Dinge da drin sind, teilweise Schwermetalle oder Rückstände von irgendwelchen Arzneimitteln, Medikamentenrückstände und sowas. Das sind ja alles Dinge, die willst du erstmal nicht da drin haben. Das größere Problem, was immer an dieser Idee ist, wenn wir sagen, wir können Exkremente als Düngemittel nutzen, ist, es gibt natürlich unglaublich große Mengen an Exkrementen und Urin und so weiter, die wir ausscheiden. Aber das Ganze logistisch irgendwie hinzukriegen, es bringt nichts, einfach nur die Toilettenkanalisation aufs Feld umzuleiten, sondern diese riesigen Mengen irgendwie auch zu transportieren und zu lagern, das ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit. Und da ist in diesem Paper jetzt eine der neuen Lösungen. Wir können Biokohle verwenden, also sowas wie Pflanzenkohle, Holzkohle und so weiter, ne, wie die mit Pyrolyse, mit diesem Verfahren hergestellt wird. Ne? Also das macht man ja, indem man irgendwie so pflanzliche Ausgangsstoffe richtig, richtig heiß werden lässt, irgendwie bis zu 1000 Grad oder so. Ich bin mit dem Pyrolyseverfahren jetzt nicht so vertraut. Aber dadurch werden diese Abfallstoffe, ne, von den ganzen Flüssigkeiten und so getrennt und deutlich leichter. Und das wäre doch eine ganz wunderbare Idee, wenn man das mit Kacke machen würde und dann auch mit Urin, wenn nur noch die Nährstoffe dann übrig bleiben. Da könnte das Gewicht, stand im Paper, 85-90% reduziert werden und dann hätte man einen leichteren Transport und die Lagerung wäre auch einfacher. Und man kann natürlich sowas, wie was ich eben meinte, so Krankheitserreger oder Medikamentenrückstände und so, die wären dann auch schon mal raus. Schwermetalle jetzt nicht, aber solche Sachen könnte man auch wegbrennen.
Sehr praktisch. Ist es wie Fruchtsaftkonzentrat, nur nicht mit Fruchtsaft?
Nur nicht mit Fruchtsaft, ja. Das trifft's gut.
Also, ich fasse mal zusammen. Du machst deine Exkremente sehr heiß. Das ganze Wasser verdampft. Mhm. Ein paar, jetzt nicht Schwermetalle, aber ein paar der bösen Verbindungen gehen auch raus.
Mhm, ja.
Und das, was zurückbleibt, was dann verkohlt im Topf liegen bleibt.
Ja.
Da ist immer noch genug drin, dass sich das lohnt aufzuheben. Weil mit Holzkohle macht es doch auch nichts, außer sie noch anzünden.
Ja.
Da beißt du ja auch nicht rein und sagst, die wässere ich nochmal auf mit Wasser und dann kann ich nochmal, dann habe ich einen frischen Baum. Also
soweit, ja, habe ich das in der Studie so verstanden, dass das auf jeden Fall schon mal ein guter Start wäre. Und dann hast du eben Biodünger.
Dann kann man die Briketts einfach da aufs Feld legen, oder?
Ja, und die haben ausgerechnet, dass es fast 20 Länder auf dieser Welt gibt, die potenziell mehr Nährstoffe in menschlichen Exkrementen zur Verfügung hätten als in Mineraldünger, den sie da in dem Land zur Verfügung haben. Das ist schon sinnvoll. Ich frage mich halt, was ist das Problem? Es steht immer irgendwie da, die Tabuisierung ist das Problem, dass die Leute ein Problem damit haben, menschliche Exkremente oder so zu nutzen. Keiner will irgendwas damit zu tun haben und keiner will auch, dass das auf dem Feld genutzt wird, aber
keiner will ein Tempolimit, man muss es einfach mal machen. Ne? So. Einfach mal machen. Keiner will die Gurtpflicht, keiner möchte die rauchfreie Kneipe. Ich wäre dafür, einfach es zu machen und ein halbes Jahr später ist es normal. Das meiste von Dingen und Prozessen sehen wir doch sowieso nicht. Wir sehen nicht, wie Lebensmittel hergestellt werden, zum Beispiel.
Habe ich auch gedacht, ja. Ne? Ich auch
und damit
gedacht.
Meine ich jetzt gar nicht mal gruselige Zustände im Schlachthof. Das kann auch 100% vegan sein. Das ist ja auch nicht lecker oder also so großindustrielle Fertigung. Das sehen wir alles nicht. Und was in der Kläranlage geschieht, was aus diesem ganzen Schmodder, den die aus der Kanalisation rausholen, was die damit machen, dass am Ende da wieder leckeres Trinkwasser rauskommt, das sehen wir auch nicht.
Ja. Stimmt. Da,
also kann man doch aus dem Zeug genauso gut noch ein bisschen Pellets machen.
Ich habe manchmal das Gefühl,
super.
In dem Medienzeitalter, in dem wir leben, wenn das jetzt erst eingeführt werden würde, das Trinkwasser aus der Kläranlage wieder rauskommt, wenn das jetzt erst eingeführt werden würde, dann wären die Straßen voll mit Demos.
Ja, da gäbe es einen Shitstorm.
Ich glaube, das ist das Problem.
Vor ein paar Wochen hatten wir den Science-Slammer Felix Richter hier zu Gast bei Fakt Up und ihr hattet abgestimmt. Sein Slam hat euch am besten gefallen und wir haben ihn dann in einer Gewinnerfolge nochmal eingeladen und mit ihm über seine Forschung und andere coole Wissenschaft gesprochen und da habe ich ein Quiz gemacht. Ich habe ein Wort im Binärsystem kodiert und ihr solltet es raten. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Alle Einsendungen waren richtig. Das Wort, was zu raten war, was ich da in Nullen und Einsen kodiert habe, heißt Ocelot. Es wundert mich gar nicht, dass alle Einsendungen richtig sind, denn wer den Code nicht knackt, der schickt ja nicht seine Lösung so ein und sagt, ich glaube, das war das Lösungswort. Also insofern, dass wir nur positive Lösungen haben, das ist vielleicht auch jetzt irgendwie so ein Bias-Problem. Ich hatte bei dem Quiz versucht, nicht 0 und 1 zu verwenden, sondern ich habe statt 0 und 1 versucht, zwei Geräusche zu verwenden. Hört euch nochmal an, ich habe die Folge dann nochmal in die Shownotes gesetzt. Und dazu hat uns Chris geschrieben. Er hat gesagt, es gibt ein System, das ist hexadezimal. Also, du weißt, was hexadezimal ist?
Ja, ist auch irgendwie, also Hexa ist ja 10.
Nee,
6, was ist es? Entschuldigung.
16.
16, ja, richtig. Wie du siehst, nein, ich weiß es nicht mehr.
Also beim Binärsystem gibt es 2 Zeichen, man schreibt in der Regel 0 und 1.
Ja.
Das Dezimalsystem hat 10 Zeichen, die sind uns sehr vertraut. 0 bis 9, das meintest du vielleicht.
Ja.
Und das Hexadezimalsystem hat 16 Zeichen und meistens nimmt man dann 0 bis 9 und dann noch Buchstaben für die Zahlen 10 bis 15. Weil du brauchst ja ein Zeichen pro, ne?
Mhm.
Das heißt, du nimmst 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C und so weiter. Und das ist ganz schön unpraktisch, weil wir ja gewohnt sind, dass A und B und sowas, dass das was anderes bedeutet, dass es eben Buchstaben sind. Und Chris hat uns geschrieben, es gibt ein Hexadezimalsystem mit 16 eindeutigen Zeichen, die eben nicht aussehen wie schon Ziffern, die wir kennen, wie 1, 2, 3, 4, 5 oder wie Buchstaben A, B, sondern die sehen aus wie ein eigenes Alphabet. Guck mal, ich habe das hier mitgebracht.
Das sind Zeichen. Sieht ein bisschen runenhaft aus, finde ich. Ah, aber ja, ich verstehe es aber. Ich verstehe es aber. Also es führt immer zu den, die Zahlen vom System, es sind ja immer 4, die du brauchst. Nullen und 1. Achso, es ist so ein bisschen übersetzt, ne?
Das ist eine Übersetzungstabelle hier. Also oben kannst du einfach gucken, die Dezimalzahl 5, die sieht halt aus wie so ein Torbogen.
Mhm.
Und die Dezimalzahl 6, die ist so wie so eine Schlange. Und die 13 ist ein L.
Mhm.
Und die 11 ist so ein umgedrehtes L. Also es sind irgendwie so einfach Zeichen, die nicht schon was anderes bedeuten. Sehr praktisch. Und jetzt kommt das Allerbeste. Jedes dieser Zeichen hat auch noch einen aussprechbaren, einsilbigen Namen. Also du musst jetzt nicht sagen, runder Bogen, sondern du sagst Bar. Oder du sagst falsch rummes N, sondern du sagst die. Jedes Zeichen hat einen Namen und du kannst also dieses Alphabet kannst du sprechen. Und zum Beispiel, wenn du sagst, ich nehme jetzt mal den Namen unseres Podcasts, Fakt ab, mit Ausrufezeichen hinten dran, dann könntest du es im Dezimalsystem nach der ASCII-Tabelle umwandeln und sagen 70, 97, also 70 ist dann das F, 97 ist dann das A, 107, 116, 32, 97, 98, 33. Das ist also jetzt Fakt ab im Dezimalsystem. Du kannst es aber auch in diesem komischen Alphabet machen, wo jede Hexadezimalzahl eine eigene Silbe hat. Und dann heißt Fakt ab Bobe, BH, Beki, Bibo, Heho, BH, Beheheha.
Hast du das Ausrufezeichen auch mitgesprochen?
Ja.
Was war die Silbe fürs Ausrufezeichen?
Das Ausrufezeichen ist im Dezimalsystem 33.
Ja.
33 in Hexadezimal ist 21.
Wie ich hier die ganze Zeit hin und her scrolle und das suche. Okay.
Und das ist dann also He, Ha. 2 und 1. Ne?
Ja.
Also
ja.
20 und 1.
Ja. Und warte mal, was ist das jetzt? Ich komme nicht hinterher. Also du hast einmal, also wir haben das Hexadezimalsystem und das ist jetzt eine Übersetzung, in dem das Hexadezimalsystem einmal durch diese, durch eben diese Bewegung, also diese Schriften, ich nenne es jetzt mal Runen, es sieht so runenmäßig aus, einmal übersetzt wird. Und jede dieser Runen kriegt dann auch noch eine Silbe. Und darauf hast du jetzt, okay, das heißt, für jeden Buchstaben konntest du jetzt eine dieser Silben nehmen, sozusagen. Also deswegen ist dein Wort für Fakt ab auch viel länger geworden, oder?
Genau, eine Kombination aus diesen Silben. Also erstmal muss ich Fakt ab, den Buchstaben F, den Buchstaben kleines a, den Buchstaben kleines k, den muss ich nach der ASCII-Tabelle in eine Zahl umwandeln,
ja,
ne, in eine Dezimalzahl. Da gibt es ja einfach eine Tabelle, wo für jeden Buchstaben es eine eindeutige Zahl gibt. Und das Ausrufezeichen ist zum Beispiel Zahl 33.
Mhm.
Und das große F ist Zahl 70. Und diese Zahl 70, die kann ich jetzt ja genauso gut auch statt 70 im Hexadezimalsystem darstellen. Das ist dann 46. Und 46 sind also die beiden Ziffern 4 und 6. Und jetzt muss ich die beiden Silben für 4 und 6 nachgucken. Das ist also Bobe.
Denkst du, es gibt irgendjemanden, der das fließend sprechen kann? So wie manche Leute auch die Herr-der-Ringe-Sprache fließend sprechen können und sowas? Wie heißt die nochmal?
Oder Klingonisch.
Ja, oder das, auch Elbisch, das, was oder, man ja auch in bestimmten Lern-Apps sogar lernen kann, die Sprache. Kennst du ein paar,
bestimmt,
ein paar Leute alles, aus dem Studium, die das vielleicht sprechen können? Und hast du noch mehr Worte? Hast du meinen Namen vielleicht?
Ich sag dir erstmal, wie dieses System heißt. Das heißt BB Binary. Mhm. Und erst denkt man sich, das ist ja ganz schön doof, weil Binary klingt ja so wie, als hätte ich nur zwei, nur Nullen und Einsen, ne? Also als hätte ich nur zwei Buchstaben im Alphabet.
Ja.
Aber da hat er sich was bei gedacht, der sich das ausgedacht hat vor irgendwie sehr langer Zeit, mindestens 50 Jahre, 100, ich muss gleich nochmal gucken. Der hat gesagt, also das Binärsystem, das nehmen wir ja für ein Alphabet, was nur zwei Buchstaben hat, Basis 2. Wenn wir jetzt Basis 4 nehmen, ist es ja 2 hoch 2, dann könnte man dazu ja bibinär sagen. Und wenn wir jetzt Basis 16 haben, dann ist das 2 hoch 2 hoch 2, also bibinär. Und deswegen heißt dieses System bibinary. Ich habe noch was für richtige Nerds.
Achso, das war jetzt für die nicht so richtig Nerds.
Ihr seid ja offenbar sehr heiß auf Mitquissen. Wir haben wirklich viele Einsendungen bekommen und ihr habt alle das richtige Wort geraten. Ich sage jetzt noch ein Wort in bibinary. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und ihr übertragt uns das zurück und sagt, welches Wort das gewesen ist. Also wie macht man das? Ihr notiert diese Silben. Jede Silbe steht für einen Buchstaben im Hex-Alphabet. Und das könnt ihr zurückrechnen in, wenn ihr clever seid, macht ihr es mit dem Online-Converter sofort nach ASCII. Ihr könnt aber euch auch hinsetzen und es erst in Dezimal umrechnen und dann in ASCII. Ja, also das erste verrate ich euch. Das ist ein O. Also das O hat einen Dezimalcode 79, im Hexadezimalcode ist es 4F und in BBBinary ist es Bodhi. Das Wort, was ihr rausrätseln sollt, das verrate ich natürlich nicht, aber in BBBinary heißt es so. Bodhi, Biho, Bedi, Bihi, Bihi, Biba, Beda, Biho, Beha, Bihe, Beha, Bebo, Beba.
Ich weiß wirklich gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ende.
Ja, sagen wir tschüss. Also ich habe sehr viel Respekt vor Leuten, die da Bock haben, das jetzt zu rätseln. Ich finde, also Binärcodes finde ich eigentlich auch ganz cool. Also es gibt ja auch, es gab ja auch diese Message, die ins All gesendet wurde in Binär, im Binärcode. Das finde ich, hat auch eigentlich sehr viel Spaß gemacht, sich das anzugucken und zu sehen, wie man das übersetzen kann und so weiter. Da komme ich noch mit. Aber das jetzt?
Das ist doch praktisch das Gleiche in Grün. Das Gleiche mit Photosynthese.
Das Gleiche mit Photosynthese ist ein guter Abschluss.
Leute, bis nächste Woche.
Ja, das war eine weitere Woche Fakt ab. Bis nächste Woche. Ciao.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Ich bin auch gerade mit den Tränen am Kämpfen, dass die wenigstens hier hinkommen können. Das finde ich sehr schön.
Ich kann mich noch sehr gut an den Sommer 2015 erinnern. Ich hatte damals das Gefühl, dass sich Deutschland entschieden hat, ein besseres Land zu werden.
I'm very happy.
Und dann, naja.
Wir werden sie jagen.
Wir sind das Volk.
Für uns ist völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war.
10 Jahre später ist Deutschland wirklich ein anderes Land geworden. Aber nicht so, wie ich damals dachte. Wie sind wir hier gelandet? Wie wurde aus herzlich willkommen, haut wieder ab? In diesem Podcast rede ich mit Menschen, für die sich alles verändert hat seit dem Sommer 2015. Welche Partei sie wählen? mit wem sie feiern.
Der war ja immerhin Geheimdienstchef. Das ist ja wie aus dem Roman.
Wovon sie träumen.
Dass ich als der, der ich bin, mal von jemandem geliebt werde.
Und vor wem sie Angst haben.
Ich habe gesagt, du, vielleicht habe ich bald keinen deutschen Ausweis mehr.
Aber dann bin ich an meine Grenzen gekommen und stand plötzlich vor einer ganz anderen Frage. Ist das hier noch mein Land? Ich bin Ali Gutsfeld und das ist nicht mehr mein Land. Nicht mehr mein Land findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.